Hallo, mein Name ist Daniel und Christian und ich möchten euch von Philosophie erzählen. Wir fahren fort mit unserem Judith Butler Lesekreis. Heute geht es unter anderem um Humanismus, Geschlechtsidentität als Relation zu den anderen in der Gesellschaft vorhandenen Identitäten. Es geht um Geschlechtsidentität im Zusammenhang mit Existenzialismus und Strukturalismus, um das Spannungsfeld, in dem die Geschlechtsidentität sich befindet, Irriga Reis' These vom weiblichen Geschlecht als einem Punkt sprachlicher Abwesenheit, die Frage, ob es möglich ist, Weiblichkeit zu definieren ohne Rückgriff auf Männlichkeit. Butler schärft noch einmal die Unterschiede zwischen Beauvoir und Irriga Reis und es geht erneut darum, dass Körper immer mit Weiblichkeit assoziiert wird, während Männlichkeit körperlos bleibt. Hegels Herr-Knecht-Dialektik wird ins Spiel gebracht und Butler wirft Beauvoir vor, den Cartesianen Geist-Körper-Dualismus unkritisch vorzuschreiben. Aber lass uns mal hier in unserem Text fortfahren.
Ja, bitte. Ich habe auch nicht mehr viel.
Das kann ich von mir nicht behaupten.
Okay.
Nein, es geht. Wir sind Seite 28, zweiter Absatz. Ich versuche es schneller zu machen. Butler stellt hier die humanistische Position dar. Ich weiß nicht, welche Definition von Humanismus sie hat. Das ist nicht die, die ich in irgendeiner Form gelernt habe.
Ja, das hat mich auch verwirrt.
Humanismus der Renaissance. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. An dieser Stelle sollte ich mal kurz definieren, was man unter dem Begriff Humanismus verstehen kann. Zunächst die Bundeszentrale für politische Bildung. Das Wort Humanismus leitet sich vom lateinischen Begriff Humanitas ab. Es bedeutet Menschlichkeit. Allgemein bezeichnet man mit Humanismus eine Geisteshaltung oder Einstellung. Wer eine humanistische Geisteshaltung hat, achtet die Würde jedes einzelnen Menschen. Als Humanismus wird auch eine kulturelle Strömung des 14. und 15. Jahrhunderts bezeichnet. Sie hatte ihren Ursprung in Italien und verbreitete sich dann in vielen Ländern Westeuropas. Die Humanisten haben sich an den Werken der griechischen und lateinischen Philosophen orientiert und diese zur Grundlage ihrer Ideen gemacht. Der Mensch sollte, so forderten sie, allseitig gebildet sein und eine unabhängige Persönlichkeit werden. Nachdem die humanistischen Ideen zeitweise an Bedeutung verloren hatten, gab es ab 1750 eine Erneuerungsbewegung, den sogenannten Neuhumanismus. Zu seinen Vertretern zählen die Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller und der Gelehrte Wilhelm von Humboldt. Besonders in Preußen und Bayern wurden im 19. Jahrhundert Schulen und Universitäten nach neuhumanistischen Ideen ausgerichtet. Bis heute beziehen sich gelehrte und gebildete Menschen immer wieder auf diese Ideen. Und zum Humanismusbegriff von Judith Butler schreibt der Deutschlandfunk: Auf ähnliche Weise dekonstruiert Butler auch die Kategorien wie Mensch, Moral und Identität. Während es von Sigmund Freud oft heißt, er habe dem Menschen gezeigt, dass er nicht Herr im eigenen Hause ist, kann man von Butler sagen, sie will beweisen, dass dieses Haus nicht einmal Wände hat. Bei Judith Butler wird der Humanismus erst zerstört und dann neu erfunden. Doch man gewinnt eben auch den Eindruck, dass das Resultat ein besonders sensibler und besonders menschlicher Humanismus ist. Warum der Humanismus dekonstruiert wird von Judith Butler, schreibt die marxistische Seite Differenzen ganz gut. Der liberale Humanismus geht von einem einheitlichen und selbstbestimmten Subjekt aus, das in der Lage ist, seine Lebensumstände selbst zu formen. Und das ist ja etwas, was Judith Butler immer wieder darlegt, dass dieses Bild nicht der Realität entspricht. Und jetzt zurück zur Aufnahme. Egal, wenn wir das Erkenntnisgrundschema betrachten, dann stellen wir eine substanzielle Person vor, die Träger verschiedener wesentlicher und unwesentlicher Eigenschaften ist. Das ist, würde ich Aristotelismus wieder nennen. Das ist das wieder, was sie eigentlich ganz am Anfang hatte. Und die humanistische, feministische Position würde dann sagen, die Geschlechtsidentität ist ein Attribut, was eben einer Person zugesprochen wird. Wir sind wieder bei dieser Idee, es gibt ein Wesen des Menschen, das erstmal so existiert ohne eine Geschlechtsidentität und dann kommt in einem zweiten zweiten Schritt die Geschlechtsidentität als ein Attribut da hinzu. Wenn man diese Grundidee annimmt, die Butler hier Humanismus nennt, dann gibt es in dieser Sichtweise eine der geschlechtlichen Bestimmtheit vorangehende Substanz, sowas wie ein universales Vermögen der Vernunft, der Moral und der Sprache, die schon immer existiert, bevor überhaupt Geschlechtlichkeit gedacht wird. Ja? Mhm. Das ist quasi, das macht das Wesen des Menschen aus, dass wir eben universale Vermögen wie Vernunft, Moral, Sprache haben. Mhm. Und erst in einem zweiten Schritt kommen dann so Sachen wie Geschlechtsidentität drauf. Diese Sichtweise kritisiert jetzt Butler und sagt, es findet eine Verschiebung statt in ihrer Darstellung von einem universellen Konzeption der Person hin zu einer Geschlechtsidentität als Verhältnis zwischen gesellschaftlich konstituierten Subjekten in spezifisch bestimmbaren Kontexten. Mhm. Ein wunderschöner Satz, auch wieder vereinfacht von mir. Aber ich habe es so verstanden, dass es nicht, wir sind jetzt Anfang Seite 29 übrigens, es gibt kein Ding Christiane, was erstmal so als Wesen existiert und an das wird dann wie an so einen Christbaum die Geschlechtsidentität wie eine Christbaumkugel drangehängt, sondern die Geschlechtsidentität besteht aus einer Relation zu den anderen in der Gesellschaft vorhandenen Identitäten. Das heißt, welche Geschlechtsidentität Christiane ist, befindet sich immer schon in so einem Spannungsfeld aus der Frage, welche Geschlechtsidentitäten du nicht bist.
Hm. Ja, das ist ein sehr existenzialistischer Gedanke, oder? Dass ich mir meine Welt daraus konstruiere, wie ich andere Menschen wahrnehme, weil ich eben so viele Freiheiten habe und mich an irgendwas orientieren muss.
Ja, das steckt da drin. Ich würde da halt auch wieder Strukturalismus drin entdecken, dieses, dass Symbole immer aus Opposition zu anderen Symbolen ihre Bedeutung erlangen. Aber klar, also Simone de Beauvoir war Existenzialistin und diese Idee, die kannst du da drin finden, auf jeden Fall. Hm. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Lasst uns einen kurzen Blick in mein kleines philosophisches Wörterbuch werfen, was das über Existenzialismus schreibt. Französisch Existenzialisme von Latein Existentia, häufig gleichbedeutend benutzt mit Existenzphilosophie, von deren Vertreter jedoch zumeist als Schulbezeichnung abgelehnt. Der Begriff Existenzialismus entstand im französischen und im deutschen Sprachraum jeweils unabhängig voneinander. In der Tradition des Neukantianismus tauchte der Begriff zunächst auf zur Kennzeichnung für Philosophien, welche die Gültigkeit logischer Wahrheitsansprüche nicht für sämtliche möglichen Welten annehmen, sondern unter die Bedingungen des Existierenden, der Wirklichkeit stellen. So zuerst bei W. Moog, Logik, Psychologie und Psychologismus 1919. Auch Karl Jaspers gab dem Begriff Existenzialismus eine neue Bedeutung, als er im Unterschied zur Existenzphilosophie seine eigenen Prägungen jeden Versuch zur Verabsolutierung der menschlichen Existenz als Ausgangspunkt allen Philosophierens als existenzialistisch abwehrte. Vernunft und Existenz 1935. Und da sieht man schon diesen Gedanken, den Christiane eben meinte, dass man eben nicht eine universale menschliche Existenz als Ausgangspunkt annehmen kann, sondern immer das konkrete in die Welt geworfen sein des einzelnen Individuums. In Frankreich bezeichnete man Philosophien, in denen der grundlegende Seinsbegriff aus dem Begriff des Wesens abgeleitet wird, als essentialistisch, die umgekehrte Annahme der Priorität des Seins vor dem Wesen als existenzialistisch. Als Selbstbezeichnung für eine eigene philosophische Position verwendete ihn Jean-Paul Sartre zuerst in A propos de l'existentialisme in den Briefen von 1945 und L'existentialisme et un humanisme von 1946. Jedoch in deutlicher Abhebung vom Modebegriff Existenzialismus, mit dem in Frankreich damals eine allgemein skeptizistische Lebensauffassung belegt wurde. Bei Jean-Paul Sartre wird die Bezeichnung Existenzialismus für eine anthropozentrische Sichtweise der Welt damit gerechtfertigt, dass, wenn Gott nicht existiert, es mindestens ein Wesen gibt, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht. Ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann. 1946 aus Jean-Paul Sartre drei Essays. Aus dieser Grundposition wurde die Voraussetzungslosigkeit aller menschlichen Existenz und Praxis und ein unbegrenzter Freiheitsbegriff abgeleitet. Auch in diesem Zitat von Sartre findet sich eben noch einmal dieser Gedanke, dass aus der konkreten Existenz des einzelnen Individuums alles weitere philosophisch folgen muss. Und jetzt zurück zur Aufnahme. Daraus schließt jetzt Butler, dass die Geschlechtsidentität ein sich ständig verschiebendes, kontextuelles Phänomen bezeichnet und nicht ein substanziell Seiendes, sondern ein Schnittpunkt zwischen Kultur und geschlechtlich spezifischen Relationen. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, denn damit kommen wir so ein bisschen aus dieser Frage von Anfang heraus, ob die Geschlechtsidentität einfach sowas ist, was ich ablegen kann wie mein T-Shirt oder ob es etwas ist, was meinem Wesen entspricht, indem Butler sagt, so, ne, es ist keine Christbaumkugel, die du dir anhängst, aber es gehört nicht durch und durch zu dir, sondern es befindet sich quasi in so einem Spinnennetz. So. Und dieses Spinnennetz, das hängt an diskursiven Zweigen und wenn ich die Zweige bewege, dann werden sich die Verhältnisse in diesem Spinnennetz verändern. Und entsprechend kannst du auch lernen, andere Geschlechtsidentitäten für dich anzunehmen, aber es ist halt etwas, was schwierig und aus einem Schnittpunkt von dem, was überhaupt denkbar ist, besteht und immer den faktisch in deiner Gesellschaft existierenden Machtverhältnissen unterworfen ist. Verstehst du, was ich damit sagen will?
Ja, lass mich das mal auf ein extrem unterkomplexes Beispiel runterbrechen. Also, ich wachse in unserer Gesellschaft auf und ich lerne, dass Frauen irgendwann in ihrem Leben dazu kommen werden, sich Gedanken zu machen, möchte ich ein Kind haben und wenn ja, wann und mit wem und so weiter und so fort. Das heißt, es ist extrem unterkomplex, sage ich nochmal dazu. Das nehme ich so auf, das integriere ich in mein Weltbild, das in meinem Langzeitgedächtnis gespeichert ist, dass Frauen irgendwann vor diese Entscheidung gestellt werden. Oder nicht vor diese Entscheidung gestellt werden, sondern es wird erwartet, dass man als Frau irgendwann ein Kind bekommt. So, und dann nehme ich für mich irgendwie wahr, ich möchte das eigentlich gar nicht. Das ist nicht mal irgendwie in meinem Denkraum möglich, mich als Mutter zu denken. Und jetzt könnte man ja denken, und das ist dieser ultrakomplexe Gedanke, ja gut, dann kann ich ja keine Frau sein. So. Also das als ein Mini-Beispiel, ne? Wie gesagt, das besteht ja aus tausenden solcher Annahmen und tausenden solcher Selbstwahrnehmungen. Aber wäre das sowas gemeint, sodass man sozusagen aus den Schemata, die man in seinem Langzeitgedächtnis abgespeichert hat, darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein, dann für sich Schlüsse darüber zieht, ob man selber eine Frau ist oder nicht?
Ja, und ich würde, glaube ich, sagen, hinzu kommt jetzt noch, dass je nachdem, was im Diskurs deiner Gesellschaft stattfindet, also wenn du beispielsweise jetzt Simone de Beauvoir und Butler liest und wenn du, keine Ahnung, einschlägige Blogs liest oder Podcasts hörst oder sowas, sich dieses Bedeutungsnetz langsam und unter Spannung verändern kann, sodass du nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der Zeit in dieser, wie war der Ausdruck, in der geschichtlich spezifischen Relation dann doch lernen kannst, auch wenn ich keine Kinder habe, kann ich eine Frau sein, sowas.
Ja, zum Beispiel, genau, ja.
Aber das halt nichts ist, was du mit einem Fingerschnippen von heute auf morgen kannst, sondern dass das halt ja eben in einem so einem Bedeutungsnetz besteht und das sich halt nur unter Spannung langsam ändert.
Genau, ja.
Wir kommen zurück zu Irrigerei. Denn die wendet ein, das weibliche Geschlecht stellt sich als ein Punkt sprachlicher Abwesenheit dar, die Unmöglichkeit einer grammatikalisch bezeichneten Substanz. Ja, also vielleicht könnte man da so das generische Maskulinum reindenken. Ja, zum Beispiel viele Frauen auch von sich sprechen im generischen Maskulinum. Ich bin so der Spieler, der gerne schummelt oder sowas. So Sätze höre ich oft von Frauen sagen und dann halt das gar nicht gegendert irgendwie. Ich bin die Spielerin. Dass da halt gewissermaßen schon in diese Männlichkeit, die in der Struktur der Sprache steckt, die dazu halt führt, dass die Weiblichkeit abwesend ist und die Männlichkeit irgendwie grammatische Substanz bekommt. Können wir das so auslegen?
Ah, okay, ja. Also mir hatte auch dieser Gedanke der maskulinen Verwertungslogik geholfen, wenn man jetzt, das ist jetzt auch wieder extrem stereotyp gedacht von mir wiederum, weil ich vertrete das nicht. Ich glaube nicht, dass Männer nur über Frauen als Objekt nachdenken, aber wenn man jetzt mal dem hier folgt, dass Frauen immer nur etwas ist, über das man verfügen kann und auch das Recht hat, darüber zu verfügen, dass Frauen quasi Handelsware sind. Ich mache jetzt mal die Analogie auf, dass man über Frauen so denkt, wie man über Geld denkt. Dann ist natürlich auch irgendwie klar, dass die Sprache keine Möglichkeit hat, Geld als Subjekt für irgendwas zu denken. Also da ist mir das irgendwie klar. Und über diese Analogie habe ich irgendwie, glaube ich, verstanden, was sie hier meint mit die Frau existiert in dem Sinne nicht als Subjekt. Das heißt, wenn die Frau sich als Subjekt sehen möchte, muss sie das Maskuline in dem Fall nutzen. Aber andererseits, ja, mein Gott, es gibt ja Wörter wie Spielerin. So, wir haben ja weiblich geprägte Begriffe, die man auch anstelle eines Subjektes im Satz einsetzen kann. Deswegen, ich finde den Gedanken irgendwie elegant, aber nicht realitätsnah. Oder nicht so realitätsnah, wie Irigaray vielleicht meint.
Ich würde nicht so absolut sagen, vielleicht so. Also es gibt Mittel, da auszubrechen, die zumindest in der Darstellung von Butler jetzt Irigaray nicht bespricht, die aber... Also der Gedanke eben, den du hattest, der hat das sehr gut offenbart, wenn du halt Frauen nur als Objekt in dem Sinne betrachtest, dass sie dann nicht zur handelnden Person werden können. Wie ein seelenloser Schaftbolzen, oder wie war das bei den Simpsons? Obwohl, der kann ja am Ende doch werden. Irgendwie.
Nicht bei den Simpsons, bei Star Trek.
Nein, das waren die Selbsthaftenden oder so.
Ach so.
Der seelenlose Stahlbolzen ist das bei den Simpsons, der doch da am Ende dann den Preis gewinnt, als Homer ins Weltall fliegt. Anyway, aber eine merkwürdige Assoziation, Entschuldigung.
Alles gut.
Sollen wir fortfahren?
Ja.
Nach Irigaray ist gerade das weibliche Geschlecht in der männlichen Bedeutungsökonomie nicht markiert. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Sie nimmt eine Umkehrung der These von Beauvoir vor. Ich weiß jetzt nicht, ob der nächste Satz von mir oder von Butler stammt.
Kann man ja ein Spiel draus machen, liest du mal vor.
Was bedeutet es, dass das weibliche Geschlecht sich den Anforderungen der Repräsentation entzieht? Das klingt mehr nach Butler als nach mir.
Ich hätte jetzt gerade gesagt, das klingt eher nach dir.
Die Frau ist weder als andere noch als Mangel zu begreifen, weil diese Kategorien sich immer noch auf das sartrische Subjekt beziehen. Ach so, ja. Beauvoir sagte so, der Mann ist das Subjekt und die Frau ist das andere oder der Mangel der Männlichkeit. Und Irigaray sagt hier halt wieder so, nein, weil diese Begriffe, das andere und der Mangel, die erlangen auch wieder nur Bedeutung aus der Relation, dass sie das sind, was der Mann nicht ist. Und entsprechend befinden wir uns damit schon wieder in so einer rein männlichen Relation, wo der Mann sich beide Extreme ausgedacht hat. Jetzt kommt mein echter Einwand. Beauvoir hat das doch nicht positiv gemeint, oder? Also sie kritisiert das ja auch schon, dass das so ist. Also das ist ja jetzt nicht so, dass Beauvoir sagt, so ja, der Mann ist das Subjekt und die Frau ist das Objekt. Check, Haken dran. Gut, dass wir das geklärt haben und jetzt lass uns über Tennis reden. Sondern sie kritisiert ja, dass es überhaupt schon diese Unterscheidung gibt. Also verstehe ich da schon wieder nicht genau den Unterschied zur Irigaray.
Ich habe den Unterschied so verstanden, dass Beauvoir das auf jeden Fall kritisch sieht, genau wie Irigaray, dass aber der Scope der Kritik unterschiedlich ist, dass Irigaray einfach eine extremere Position einnimmt, aber beide dennoch in der Relation zum Männlichen verhaften und deshalb das auch noch nicht der Wahrheit letzter Schluss sein kann. So habe ich das verstanden.
Also auch Irigaray verhaftet in der Position.
Ja, wenn, also die Sprache ist ja immer noch männlich geprägt nach Irigaray und dadurch, dass es durch diese männliche Sprache keine weibliche Repräsentationsmöglichkeit gibt, müssen wir diese Sprache völlig hinter uns lassen und ein neues System entwickeln.
Okay, aber das sagt Irigaray oder sagt das jetzt
ja, klar? Ja, ich dachte, das sagt Irigaray.
Ja, gut, das wollte ich nur geklärt haben.
Also ich habe das so verstanden, dass Irigaray insofern auch ein bisschen auf dem Holzweg ist, weil bei Beauvoir die Abgrenzung der Frau vom Mann als etwas ist, worüber sie sich ja ganz viele Gedanken macht. Das heißt, die Relation zwischen Männern und Frauen. Mhm. Und Irigaray insofern sagt, die Sprache ist so phallogozentrisch. Der Mann kann die Frau gar nicht als Subjekt denken, deswegen existiert die Frau nicht, sodass du nicht mehr das Modell hast, Frauen in Abgrenzung zu Männern, sondern alles ist männlich. Es kann nur männlich gedacht werden. Und das macht ja den Vorstellungsraum noch kleiner im Grunde als das, wie wir es bei Beauvoir schon hatten. Und ich glaube, dass da auch ein Kritikpunkt drin steckt.
Okay, aber Irigaray kritisiert das ja selbst, oder?
Ja, aber die Prämisse, die dahinter steckt, die basiert ja darauf.
Okay. Butler interpretiert das auch so, dadurch, dass die Markierung der Frauen durch Männer vorgenommen wurde, ist die komplette Relation abzulehnen, dass das Irigaray sagt. Mhm. Aber Butler wendet jetzt ein, dass schon Beauvoir sagt, dass Männer die Frage der Frau nicht lösen können, Frage der Frau in Anführungszeichen, da sie schon immer Richter und Partei sind. Also, Männer haben diese Relation aufgemacht und sind zugleich Teil dieser Relation. Und deswegen können sie gar nicht adäquat beschreiben, was Frauen sind. Mhm. So würde ich das verstehen. Damit sind wir auf Seite 30.
Ja.
Butler schreibt, dass beide Positionen, sowohl Beauvoir als auch Irigaray, so verstanden werden können, dass sie Subjekt und Geschlechtsidentität im Kontext der gesellschaftlich institutionalisierten Geschlechterasymmetrie problematisieren. Aber ein weiterer Streitpunkt zwischen ihnen besteht darin, dass einerseits gibt es die Positionen, die annehmen, dass die Geschlechtsidentität ein sekundäres Merkmal der Person ist. Das war jetzt wieder Beauvoir, wenn ich mich richtig entsehe. Und die andere Position besagt, dass schon die Vorstellung einer Person, die in der Sprache die Rolle des Subjekts einnimmt, schon immer ein maskulines Konstrukt darstellt. Das ist Irigaray, so wie du es sehr schön analysiert hast. Aus der Kontroverse zieht jetzt Butler die Konklusion, dass es notwendig ist, die Identitätskategorien im Zusammenhang mit den Beziehungen der fundamentalen Geschlechterasymmetrie radikal neu zu überdenken. Nach Beauvoir ist das Subjekt immer schon als männlich bestimmt und verschmilzt mit dem Universalen. Es hebt sich vom weiblichen anderen ab, das außerhalb der universalistischen Normen steht. Also es ist wieder so dieses Beispiel von weibliche Logik. Es gibt die universale Logik der Männer, die ist die Wahrheit, und dann gibt es die weibliche Logik, die in irgendeiner Form defizitär ist. Beauvoir kritisiert, dass der Mann entleiblicht wird. Er wird zu einem abstrakten maskulinen Erkenntnissubjekt gemacht. Das Subjekt ist dahingehend abstrakt, als eine gesellschaftlich markierte Leiblichkeit verleugnet wird. Körper wird immer mit Weiblichkeit assoziiert. Also, dass Männer in ihrer Vernunft auch in irgendeiner Form einer Körperlichkeit unterworfen sind, wird im Diskurs komplett ignoriert. Und das wird stattdessen immer nur in Bezug auf Frauen diskutiert. Das ist ja im Grunde auch schon wieder das, was wir vorhin hatten mit so Sachen wie die Periode und die Wechseljahre und sowas. Sowas wird ja in Bezug auf Frauen diskutiert, und der männliche Körper, der wird halt in keinster Weise als Problem oder so thematisiert. Also ich glaube auch, hier findet so eine langsame Veränderung statt, wo dann irgendwie schon auch mal thematisiert wird, wie beispielsweise irgendwie Testosteron mit Aggressivität oder sowas zusammenhängt. Aber über lange Zeit unserer Kulturgeschichte wurde das halt als normal angesehen.
Ja, also dass quasi der Frauenkörper ein Männerkörper ist, aber halt mit Hormonen.
Ja, genau. Das bringt sehr gut auf den Punkt. Also mit Blick auf die Uhr, also ihr da draußen kriegt das ja wahrscheinlich wieder von mir in kleine Häppchen zerschnitten, von daher, ihr kriegt das nicht mit, aber bei uns ist jetzt schon spät. Ich habe hier nur einen weiteren Exkurs, den ich nur mal erwähne, aber über den wir heute nicht mehr reden müssen. Vielleicht können wir uns den für die Zukunft aufheben. Es sei denn, du hast da jetzt noch ganz viel zu sagen. Es ist nur, dass ich das spannend finde, wie Butler hier darlegt, dass es in der philosophischen Tradition immer eine Lösung des Erkenntnissubjekts vom Körper stattfand, des männlichen Erkenntnissubjekts vom Körper. Und wir jetzt gerade in so einem Punkt in unserer Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz sind, wo wir uns sehr stark fragen, wie weit Erkenntnis körperlich ist. Und ob Large Language Models jemals Bewusstsein entwickeln können, wenn sie keinen Körper haben, ist so eine Debatte, die gerade sehr viel geführt wird. Und damit einhergeht halt dieser Gedanke, der dem entgegensteht, dieser philosophischen Tradition, eben diese Erkenntnis ganz dicht wieder an die menschliche Körperlichkeit zu binden. Und damit einhergeht ja dann auch so der Gedanke, wie sich denn diese Erkenntnis unterscheidet mit verschiedenen Körpern.
Ja, da machst du ein großes Fass auf, und ich glaube, dass sich das ein Thema ist, was wir gerne in einer folgenden Folge nochmal erörtern können. Aber Ich kann jetzt mal einen kleinen Teaser hier bieten.
Ja, bitte.
Benjamin, der heute Morgen sage ich schon. Der
so lange reden wir hier schon.
von dem du vorhin den Audiokommentar hast eingespielt. Der hat ja gesagt, dass er gerne mal Ghost in the Shell besprechen würde in deinem anderen Podcast. Und da ist das ja eine ganz zentrale Frage. Da wird ja diese Metapher vom Gehirn im Tank steckt ja schon im Titel dieses Films. Mhm. Plus Benjamin ist jemand, der sich sehr gut mit künstlicher Intelligenz auskennt. Das heißt, ich glaube, in dem Zusammenhang können wir das auf jeden Fall nochmal aufgreifen, aber vielleicht ja auch hier in dieser Reihe und vielleicht sieht sich Benjamin ja auch berufen, direkt hier drauf nochmal einen Kommentar einzusprechen.
Ja, sehr schön. Da freue ich mich. Also auch schon auf die Folge, die wir mit Benjamin aufnehmen werden. Ja. Spätfilm heißt der andere Podcast, falls ihr da Interesse dran habt. Wir sind jetzt auf Seite 31. Bald haben wir es geschafft. Also diesen Abschnitt dieses Buches, womit wir dann ungefähr ein Drittel noch nicht mal haben.
Nee, nicht mal.
Anyway, es macht doch Spaß.
Achtel, würde ich sagen.
Nein. So viel nicht. So viele Seiten sind es nicht. Na, schauen wir mal. Anyway, Seite 31. Der verleugnete männliche Körper wird zum Instrument einer angeblichen radikalen Freiheit, schreibt Butler. Zwischen der verleugneten männlichen Körperlichkeit und der weiblich assoziierten Körperlichkeit besteht eine Herr-Knecht-Dialektik. Und da muss ich wirklich sagen, Hegel, ich hör dir trapsen. Also da bringt sie zum ersten Mal den Hegelianismus hier da hinein. Mehr kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Möglicherweise kann ich das an dieser Stelle jetzt aus dem Schnitt nachliefern. Aber das wollte ich schon mal erwähnt haben. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Kommen wir also zur Herr-Knecht-Dialektik von Hegel. Die Wikipedia schreibt, Herrschaft und Knechtschaft ist ein zentrales Motiv in der Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels, welches in dem gleichnamigen Kapitel seiner Phänomenologie des Geistes 1807 entfaltet wird. Spektrum der Wissenschaft dazu. Herr und Knecht bezeichnet als Reflexionsfigur das Verhältnis zweier Subjekte zueinander sowie die Formen und Austauschprozesse, die es vermitteln und befestigen. In der zunehmenden Aufmerksamkeit für diesen Vermittlungsprozess lässt sich die Wendung von der idealistischen zur materialistischen und handlungsorientierten Philosophie ablesen. Hegel hebt die Bedeutung der praktischen Aneignung der Realität durch den Knecht hervor. Die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins ist demnach das knechtische Bewusstsein. Gesammelte Werke Band 3. Der Herr dagegen bezieht sich nur mittelbar durch den Knecht auf das Ding. Und die Wikipedia wieder? Hegel stellt die dialektische Bewegung des Selbstbewusstseins dar. Beide Momente des Selbstbewusstseins finden an und für sich durch Anerkennung des jeweils anderen zur Einheit. Selbstbewusstsein und Subjektivität werden als bereits genuin intersubjektiv entwickelt. Hegel betrachtet die Dialektik von Herr und Knecht als Quelle des Selbstbewusstseins und der Identität. Die Elemente des Selbstbewusstseins werden als für sich sein, Herr, und für andere sein, Knecht, erschlossen. Hegel macht deutlich, dass Herr und Knechtschaft interdependent sind. Der Knecht ist zwar Knecht Kraft seiner erzwungenen Unterordnung, jedoch ist der Status des Herrn von der Anerkennung seiner Herrschaft durch den Knecht abhängig. Hegel entwickelt in diesem asymmetrischen Anerkennungsverhältnis die symmetrische Anerkennungsphilosophie Fichtes kritisch weiter und wurde so zum einflussreichsten Vorläufer der kritischen Sozialphilosophie bei Karl Marx und später der Frankfurter Schule. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Christiane. Erigerei greift es auf mit dem Begriff der männlichen Bedeutungsökonomie, die das existenzialistische Subjekt als auch dessen anderes einschließt. Beauvoir wieder dieses, wir haben dieses autonome Subjekt, was ja, existenzialistisch in die Welt geworfen ist und dann schnappt sich das Geschlechtsattribut weiblich und von dort aus beginnt dann alles. Hm. Während Erigerei sagt, wir haben eine männliche Bedeutungsökonomie, die das existenzialistische Subjekt und sein Gegenüber, sowohl männlich als auch weiblich, schon immer vereinnahmt hat und es dieses losgelöst in die Welt geworfen sein gar nicht gibt.
Hm.
Leider führt Butler das an dieser Stelle nicht weiter aus, sondern stellt es nur so dar. Das hätte mich ja noch interessiert. Andererseits,
Das kommt bestimmt noch.
Reden wir ja auch über nichts anderes im gewissen Sinne. Naja, Beauvoir meint, Frauen müssten die Körperlichkeit embracen. Butler meint, dadurch würde die kartesianische Unterscheidung zwischen Körper und Freiheit im Sinne von Willensfreiheit unkritisch reproduziert. Beauvoir behalte den Geist-Körper-Dualismus bei. Ja, also der Geist-Körper-Dualismus ist die Vorstellung, dass der Mensch über einen Geist verfügt, der eben kein physikalisches Substrat hat, sondern in irgendeiner Form frei ist. Ja, zum Beispiel über Willensfreiheit verfügt, der weiter existiert, wenn unser Körper zugrunde geht. Dem gegenüber der Körper steht, der eben an physikalische Gesetze gebunden ist und der sterblich ist. Mhm. Und wenn jetzt also nach Butler Beauvoir sagt, dass Frauen ihre Körperlichkeit embracen müssen, dann ist das vielleicht gut gemeint, aber damit würde dieser Dualismus, den Descartes, na, eigentlich schon Platon, aber mit Platon, stimmt, geht they als nächstes auch drauf ein, dass der bei Platon begonnene Leib-Seele-Dualismus immer in einer Unterordnung des Körpers unter die Seele, den Geist, das Bewusstsein verbunden war. Also, dass diese Idee wird einfach fortgeschrieben, wonach der Geist die höhere Substanz ist, der gegenüber der Körper als etwas Defizitäres gedacht wird. Und wenn dann Frauen eben ihre Körperlichkeit embracen nach Beauvoir, dann greifen sie eben diese Grundrelation nicht an und sie können zwar ihren Körper oder ihre Körperlichkeit feiern, aber sie kommen nicht aus diesem Machtverhältnis raus, dass dann immer noch das Männliche als das Geistige, Körperlose und damit irgendwie besser gedacht wird.
Wenn du jetzt sagst, Frauen müssen ihren Körper embracen, meinst du sowas wie, die sollen mal ihr Make-up benutzen, damit sie sich in ihrem eigenen Körper wohler fühlen? Oder auch sowas wie, die sollen ihre Menstruation feiern? So, das soll kognitiv umgedeutet werden in etwas, was geil ist und nicht etwas, was die Freiheit einschränkt.
Also ich habe das ja jetzt auch wieder nur aus dieser Lesart von Butler von Beauvoir rausgezogen. Und da habe ich das wieder ganz streng auf dieses Erkenntnisgeschichte bezogen. Dass halt, ja, die Männer tun so, als wären sie irgendwie das neutrale, geistige Erkenntnissubjekt, während die Frauen sowas körperlich Defizitäres sind. Dass Beauvoir sagt, so, nee, also wir akzeptieren, dass wir in irgendeiner Form körperlich sind, aber wir weigern uns, das als Defizit zu sehen, sondern heben das als eine Qualität hervor. Dass das Weibliche ist das Körperliche, aber das ist was Geiles. Das, so habe ich das verstanden.
Okay, ja, alles klar. Das heißt, Butler sagt, Beauvoir geht da nicht weit genug, sondern es reicht nicht, genau, das Körperliche als etwas Positives umzudeuten, sondern wir müssen uns auch des Geistes bemächtigen. Oder
man muss zumindest, man kann den Dualismus auch komplett zu Fall bringen oder zumindest dieses Machtverhältnis, was darin steckt, dass der Geist immer als etwas Höheres angesehen wird als der Körper. Mhm. Beauvoir schreibt, wenn man den Dualismus nicht kritisiert, dann impliziert das entsprechend eine Unterordnung der Weiblichkeit unter die Männlichkeit. Ja, männlich ist der substanzlose Geist, der einen freien Willen hat und unsterblich ist, und Weiblichkeit ist der Körper, der an physische Gesetze gebunden ist, physikalische Gesetze und sterblich ist. Mhm. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Hier ist wieder ein guter Punkt, um für heute Schluss zu machen. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann folgt uns doch auf Mastodon. Christiane und ich sind dort beide vertreten und erzählt euren Omas und Opas von diesem Podcast. Wir danken euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.